Grüezi miteinander, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir unseren Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann live aus Tel Aviv zugeschaltet, der unlängst einen sehr bewegenden Text geschrieben hat und er warnt sozusagen vor dieser Eskalation, beschreibt da, wie er quasi auf Pike ist, ständig auf Nadeln, um in den Luftschutzkeller zu gehen, Wasservorrat angelegt, man rechnet quasi in Israel ständig mit dieser Vergeltungsattacke des Irans. Pierre, erste Frage, wie geht es dir eigentlich? Wie ist der Zustand in Tel Aviv?
Auf den ersten Blick ist eigentlich alles normal. Die Restaurants sind voll. Man muss Plätze einige Tage im Voraus buchen. Die Strände sind voll. Die Staus auf den Straßen sind wie immer. Also man merkt eigentlich nicht, dass da etwas kommen könnte. Wenn man mit den Leuten spricht, spürt man eine gewisse Nervosität. Und wenn man am Strand ist, dann stellt man fest, dass es praktisch keine Touristen gibt, weil die Touristen nicht mehr nach Israel kommen, aus Angst erstens, dass etwas geschieht, und zweitens, weil die Preise ins Astronomische gestiegen sind. Also wenn ein Flug früher, sagen wir Tel Aviv-Zürich, 400 bis 500 Euro gekostet hat, dann kostet der 1.500 und mehr, wenn man überhaupt einen Platz erwischt. Man muss wissen, dass alle Airlines die Flüge nach Tel Aviv gestrichen haben. Also Swiss, Lufthansa, Austrian, KLM, EasyJet und so weiter, die fliegen Tel Aviv nicht mehr an, aus eigenem Entscheid. Also es gab keinen Entscheid der israelischen Regierung oder der israelischen Luftfahrtbehörde, den Luftraum zu schließen, sondern den Gesellschaften wurde es einfach zu riskant, Tel Aviv anzufliegen. Das heißt, Tel Aviv ist im Moment ziemlich isoliert, weil es gibt keinen anderen wichtigen Flughafen im Land.
Wie ist das Leben der Menschen? Spürt man da eine gewisse Panik, die sich breit macht? Ein Massenexodus? Flüchten die Menschen ins Ausland? Wie ist so die Gemütslage der Menschen in Tel Aviv?
Also es gibt Leute, die versuchen, ins Ausland zu fliegen, was aber nicht ganz einfach ist. Am einfachsten ist es im Moment nach Zypern, aber auch hier gibt es oft keine Sitzplätze mehr auf den Fliegern, abgesehen davon, dass sie unheimlich teuer sind. Die kurze Strecke, 50 Minuten Flug von Tel Aviv nach Larnaca. Es gibt, auf der anderen Seite gibt es sehr viele Israelis, die auf Zypern oder in Athen oder in anderen Städten rund um Israel sozusagen gestrandet sind. Eine Fluggesellschaft wie Lufthansa oder Air France oder was auch immer, die hätten eigentlich nach Tel Aviv fliegen müssen mit ihren Passagieren laut Flugplan, haben dann aber beschlossen, das ist ihnen zu gefährlich. Wir landen auf Zypern und die Leute sind, die Israelis sind jetzt im Hotel und warten auf einen Anschlussflug.
Ausschlag oder Ursache für diese, ja, für diese bedrohliche Lage, für diesen möglichen Vergeltungsschlag vom Iran ist diese Tötung des Auslands-Hamas-Chef Ismail Haniyeh. Wie wurde diese Tötung, dieser gezielte Schlag, wie wurde der in Israel wahrgenommen? Wie reagieren die Leute? Wie denken die Leute vielleicht auch über diese gezielte Tötung?
Also zunächst die Bemerkung, dass Israel, die israelische Regierung, nicht gesagt hat, dass sie dahinter steht. Das ist wichtig über das, vielleicht was über die Reaktion der Iraner. Aber die Leute, also ich habe niemanden getroffen, der da große Trauer gezeigt hätte über den Tod des Haniyeh, weil er war wirklich ein wichtiger Führer der Hamas und er war früher Chef der Hamas im Gazastreifen. Jetzt lebt er in Doha und ist Chef des Politbüros der Hamas im Ausland. Und er hat eine aus israelischer Sicht eine üble Rolle gespielt bei der Aufrüstung der Hamas und bei der Kriegsführung. Und ob seine Rolle bei den Verhandlungen positiv oder negativ war, darüber streitet man sich in Israel. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, er war sehr mäßigend und die anderen sagen, er war eigentlich ein Hardliner bezüglich der Geiselfrage und bezüglich der Frage Waffenruhe, ja oder nein.
Wie beurteilst du den Aspekt, dass dieser Hamas-Auslandschef gerade in Teheran ermordet wurde, also quasi wie vor der Haustüre quasi dieses Erzfeindes des Irans. Was für eine Rolle spielt dieser Aspekt?
Der spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle. Erstens wurde der Haniyeh war ein Staatsgast, also er war auf Einladung der Ayatollahs in Teheran, weil er der Einführung des neuen Präsidenten beiwohnen durfte. Zweitens wurde er im Gästehaus der iranischen Revolutionsgarden getötet, was für die Iraner, was für die Ayatollahs, für das Regime bedeutet, der Mossad ist in unser Innerstes vorgedrungen und der beherrscht uns. Wie gesagt, die Israelis haben weder Ja noch Nein gesagt zur Frage, ob sie dahinter stecken, aber die Ayatollahs sind überzeugt, dass der Mossad das war. Und das ist eigentlich entscheidend. Es ist nicht entscheidend, ob die Israelis das bejahen oder dementieren. Wichtig ist, was die Iraner meinen, das geschehen ist. Und deshalb müssen die Iraner einen Gegenschlag machen, um sich zu rächen, weil sonst verlieren sie das Gesicht gegenüber dem Ausland, aber auch gegenüber dem Inland.
Wie beurteilst du, dass dieser Mann, dieser Auslandschef der Hamas jetzt tot ist? Ich meine, soweit ich informiert bin, und bitte korrigiere mich, falls ich da einen Blödsinn erzähle, er war, glaube ich, mehr oder weniger entscheidend, wenn es um diese Frage eines Waffenstillstands geht. Er war auch, soweit ich informiert bin, jemand, der dieses Palästina in den Grenzen des Vertrages oder der Ansicht von 1976 gesehen hat, also mit einem Existenzrecht für Israel. Ist es jetzt gut oder schlecht für Israel, dass diese Person jetzt nicht mehr da ist, quasi als Türöffner für Gespräche, Verhandlungen, vielleicht einen Waffenstillstand? Wie schätzt du das ein?
Es geht bei dieser Frage auch um die Frage, ob gezielte Tötungen, ob die zielführend sind. Und da gibt es die einen, die sagen, ja klar, je mehr üble Burschen quasi umgelegt werden, desto sicherer sind wir. Die Erfahrung, die Vergangenheit zeigt aber, dass das kaum stimmt. So wurde zum Beispiel der Gründer der Hamas, Sheikh Yassin, vor rund 20 Jahren, glaube ich, im Rahmen einer gezielten Tötung umgebracht im Gazastreifen. Und wo die Hamas heute steht, brauche ich dir nicht zu erklären. Es wurden iranische Atomwissenschaftler in Teheran und im Ausland umgebracht, ohne dass Israel dafür die Verantwortung übernahm, ohne dass der Iran jetzt sehr weit weg wäre von der atomaren Macht zu sein. Also es ist sehr umstritten, was solche gezielten Tötungen bringen. Sie bringen etwas in einer Organisation, die nicht hierarchisch organisiert ist, wenn also nicht ganz klar steht, wer jetzt der Nächste ist. Aber das war bei der Hamas nicht der Fall und das ist auch beim iranischen Atomprojekt nicht der Fall. Und das war auch bei der Hisbollah nicht der Fall. Der Vorgänger des jetzigen Hisbollah-Chefs wurde auch im Rahmen einer gezielten Tötung umgebracht. Und die Hisbollah ist heute bedeutend aggressiver als damals. Zu Haniyeh.
Ja.
Die Frage Haniyeh. Das ist im Moment in Israel sehr umstritten. Die einen sagen, niemand findet, er sei ein Sonntagsschüler gewesen. Das ist mal das eine. Die Frage ist einfach, wie radikal war er innerhalb der radikalen Organisation? Und das ist ziemlich umstritten. Aber dass er ein Hardliner war, das ist unbestritten. Die Frage ist nur, wie stark war er Hardliner?
Was glaubst du? Also wäre er da trotzdem noch einen der Vernünftigeren gewesen unter diesen vielen Hardlinern, die es da gibt?
Es gibt sehr viele Zitate von ihm, die das Gegenteil, die zeigen, dass er genauso unvernünftig war aus israelischer Sicht wie die anderen. Also er war nicht eine besonders große Ausnahme.
Und gibt es jetzt sozusagen einen, gibt es einen Nachfolger, der vielleicht doch noch auch das Gespräch suchen könnte? Oder sind da jetzt quasi wie auch die letzten Brücken abgerissen und abgefackelt quasi?
Wer Nachfolger sein wird, ist nicht klar. Ich glaube, die Gespräche, wer sein Nachfolger sein wird, haben erst begonnen. Und ich kann mir nicht gut vorstellen, dass jetzt ein gemäßigter Chef des Politbüros wird, weil auch die Hamas, muss ich sagen, ja, jetzt haben die unseren wichtigsten Mann in der Außenpolitik umgelegt und jetzt müssen wir zeigen, dass wir hart bleiben und nicht zur Schwäche neigen.
Seit letzter Woche lese ich von Vergeltungsschlägen, dass Israel vorbereitet ist auf diesen Angriff des Irans. Für wie konkret hältst du diese Bedrohung, hältst du diese Drohungen? Wie nah ist dieser Angriff des Irans auf Israel?
Wie nahe er ist, wie zeitlich nahe er ist, ich glaube, das weiß niemand im Moment. Hätte eigentlich gestern schon sein sollen, laut einigen Prognosen oder Einschätzungen, ist aber nichts passiert und das wird aber in den nächsten Tagen passieren. Wie gesagt, weil die Iraner müssen reagieren, weil man ihnen sonst Schwäche vorwirft, denn diese gezielte Tötung, die von Israel nicht zugestanden wird, also dass sie dahinter stehen, diese Tötung der Hamas im Zentrum der Ayatollahs, das ist eine Demütigung, die es für die Iraner in diesem Ausmaß noch nicht gegeben hat.
Ist Israel gewappnet für so einen Schlag des Irans?
Es gibt eine gute Luftabwehr und das ist das eine. Und zweitens kann Israel auf die Unterstützung der Amerikaner, der Briten zählen. Ob die Jordanier dieses Mal auch mitmachen und die Ägypter, bezweifle ich. Die Ägypter und die Jordanier haben Mitte April, als die Iraner mit 300 Raketen Israel angegriffen haben, haben die Abwehrfront unterstützt. Dieses Mal haben sie wahrscheinlich Angst, das wieder zu tun, weil sie befürchten, dass sich die Iraner an ihnen auch rächen würden. Aber das ist aus meiner Sicht noch offen. Israel allein könnte das, also wenn die Iraner wirklich massiv zuschlagen, könnte das vermutlich nicht durchhalten. Das gäbe sehr viele Opfer. Mit Unterstützung der Amerikaner und der Briten und der Franzosen sind die Chancen gut, dass die Abwehr funktioniert des Landes. Sollten die Iraner aber anders als Mitte April die Angriffe über mehrere Tage fortführen, dann könnte der Iron Dome, also die Abwehr, dieses System, das Raketen abwehrt, könnte überfordert sein. Und wenn es zu vielen Opfern kommt, dann müssten die Israelis zurückschlagen, weil das wäre wieder wie bei den Iranern, ein Verlust der Ehre und auch innenpolitisch müssen sie zurückschlagen und dann könnte es zur Eskalation kommen. Mal sehen.
Wären die Israeli bereit für diese große Eskalation? Meine, wenn man mit Leuten spricht, ist das präsent, so dieser totale Krieg, geistert das in der Gesellschaft rum? Und wenn ja, wie reagieren die Leute, mit denen du sprichst, auf der Straße? Wie denken sie darüber?
Wie gesagt, wenn die Iraner es schaffen, in Israel zivile Opfer zu fordern, dann glaube ich, wäre die Sympathie sehr groß für einen massiven Gegenschlag der Israelis. Und da gibt es Pläne. Und die Armee ist vorbereitet. Das hat auch Verteidigungsminister Gallant kürzlich gesagt. Die Israelis würden in meiner Einschätzung würden es nicht tolerieren, dass ein Land wie der Iran bei ihnen Todesopfer fordert. Und dann wäre ein massiver Gegenschlag der Israelis nicht nur nicht auszuschließen, sondern sehr, sehr wahrscheinlich. Ob dann die Amerikaner involviert wären oder nicht, das ist dann entscheidend für die Frage, ob es zu einer weiteren regionalen Eskalation kommt. Das ist im Moment die kritische Frage.
Was spricht dagegen? Warum kommt es nicht zu dieser Eskalation in Nahost? Wo liegt quasi wieso der Lichtblick, der Hoffnungsschimmer, dass es eben genau nicht so weit kommt?
Also mit einem iranischen Gegenschlag, da rechne ich 100%. Gleichzeitig stelle ich fest, dass die Amerikaner im Moment versuchen, die Israelis dazu zu bringen, dieses Ping-Pong der Gewalt nicht auf die Spitze zu treiben, also auf einen Gegenschlag nicht mit einem noch größeren Angriff zu reagieren. Das ist eigentlich die Hoffnung, dass das gelingt, dass das den Amerikanern gelingt. Eine weitere Hoffnung ist, dass es im Gazastreifen zu einer Waffenruhe kommt, weil die Hisbollah, die im Moment den Norden Israels täglich mit Dutzenden von Raketen und Drohnen angreift und etwa 80.000 Israelis aus dem Norden vertrieben hat. Der Norden ist leer. Also, dass sich im Gazastreifen wenn es zu einer Waffenruhe kommt, dass sich auch die Hisbollah zurückzieht, respektive beruhigt und auf ihre Angriffe verzichtet. Das haben sie gesagt. Wir greifen Israel aus Solidarität mit der Hamas an. Das wäre im Moment eine Hoffnung für eine Beruhigung der Situation. Nicht unbedingt für eine Lösung des Konflikts, aber für eine temporäre Beruhigung. Mhm. Und da wäre schon viel gewonnen. Mhm.
Man liest immer wieder über China, die da ein intensiviertes Friedensengagement in Nahost unternimmt. Sie verhandeln oder vermitteln zum Beispiel zwischen der Fatah und der Hamas, den verfeindeten palästinensischen Organisationen, bringen da quasi die Saudis, glaube ich, sogar mit den Iranern an einen Tisch. Was für eine Rolle spielt China aus deinen Augen und ja, was für Hoffnungen setzt du in Präsident Xi Jinping, dass er da quasi wie als Brückenbauer in dieser Region fungieren kann?
Neulich hat er die palästinensischen Fraktionen, ich glaube 14 waren es, nach Peking eingeladen, um sie zu versöhnen. Viel halte ich davon nicht. Das ist nicht der erste Versuch einer fremden Macht, die Palästinenser zu versöhnen. Das wurde schon in Doha, in Kairo, in Algerien und in anderen Städten versucht, ohne Erfolg. Man muss wissen, dass sich vor allem die säkularen Fatah-Leute und die doch eher fundamentalistischen Hamas-Leute hassen, aufs Blut hassen. Es gab vor rund 20 Jahren in Gaza einen blutigen Bürgerkrieg, da hat die Hamas die Säkularen rausgeworfen und seither ist da von einer Versöhnung nichts zu spüren. Und ich glaube, es gibt keine Anzeichen, dass sich das ändern wird. Die Palästinenser sind ein gespaltenes Volk.
Wie gehst du persönlich mit dieser Lage um, mit dieser permanenten Alarmbereitschaft, mit möglichen Vergeltungsschlägen, die da quasi jeden Moment eigentlich vorkommen könnten? Was macht das mit dir persönlich oder wie gehst du auch damit um persönlich?
Die Raketen der Hamas, die sind zwar unangenehm, aber sie sind relativ ungefährlich, obwohl man eine sehr kurze Vorwarnzeit hat. Wenn die mal in Gaza losgehen, dann hat man in Tel Aviv hat man wenige Minuten Zeit, um sich zu schützen. Die Gefahr aus dem Iran ist etwas anders. Das ist sehr weit weg. Und sobald man weiß, dass dort eine Rakete oder eine Drohne Richtung Israel losgeht, hat erstens die Luftabwehr, also vor allem der Amerikaner und der Briten und der Franzosen, die haben genügend Zeit, um das abzuwehren. Und die Bürger im Land haben auch genügend Zeit, um sich zu schützen. Wobei diese Raketen sind viel gefährlicher, muss man sagen, als diejenigen der Hamas. Und deshalb reichen für viele reichen die normalen Schutzräume, die man in den neuen Wohnungen hat, reichen nicht mehr aus, um vor diesen Raketen sicher zu sein. Deshalb muss man in den Keller ausweichen, der, wie du anfangs gesagt hast, die im Moment im ganzen Land vorbereitet, respektive geräumt werden, und damit sie dann Schutz bieten können, wenn es soweit ist.
Lieber Pierre, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, uns da aufzuklären über die Lage in Neu-Ost. Ihnen danken wir ganz herzlich für die Aufmerksamkeit bei diesem weiteren Daily-Spezial. Bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen herzlichen Dank.
Danke auch.